Suche und Ordnung. Das Literaturgespräch bei Detektor FM.
Und damit hallo und herzlich willkommen bei dieser Premiere unseres Literaturpodcasts. Mein Name ist Christian Bollert und ab sofort veröffentlichen wir hier bei Detektor FM zusammen mit den Machern von Hyperbole einmal pro Monat spannende Gespräche mit Akteuren der Literaturszene. Hyperbole hat ja für seine innovativen Videoformate wie Frag ein Klischee den Grimme Online Award gewonnen und nun wollen wir gemeinsam ein wenig Schwung in die Welt der Literaturpodcasts bringen. Den Auftakt macht mit Maxim Biller einer der Stars der deutschsprachigen Literatur. Er ist seit 2 Jahren auch Mitglied des Literarischen Quartetts. Das Gespräch mit Maxim Biller hat der Autor Bastian Astonk geführt.
Wir wollen vielleicht zuerst über den aktuellen Roman Biografie sprechen, der gerade nochmal besprochen worden ist. Bevor man die ersten Seiten dieses Buches liest, bekommt man eine Liste von allen bisherigen Werken von Maxim Biller. Ich dachte, das ist eigentlich, wenn man das so sieht, das ist erstmal eine beeindruckende Liste und man denkt, da zieht jemand Resümee, vielleicht weil sich etwas im Werk oder im Schaffen verändert hat. Zudem ist es ein viel größerer Roman als alles, glaube ich, was vorher geschrieben worden ist. Hat sich etwas da in Ihrem Schaffen im Werk verändert?
Ich glaube nicht. Es war einfach nur so, dass ich eine lange Weile und eigentlich viele Jahre lang so etwas schreiben wollte. Etwas Burleskes, Wildes. Es ist jetzt, ich versuche das ganz knapp zu halten. Das kann man sich ja nicht vorstellen, wenn man es nicht gelesen hat. Auf jeden Fall ein Roman, der nicht so ganz, ganz klassisch erzählt, sondern ein bisschen experimentell ist, obwohl er gleichzeitig absolut meiner Ansicht nach leicht zu lesen und zu verstehen ist. Und dieser burleske, wilde, verrückte, tragikomische Roman, der hat mir sozusagen in meiner Sammlung, wenn man so will, gefehlt. Ich habe verschiedene Formen von Möglichkeiten, wie ich erzähle, und das war eine davon. Das habe ich jetzt gemacht und damit ist dieses Kapitel erstmal beendet und inzwischen schreibe ich wieder neue Erzählungen und die sind sicherlich am ehesten, würde ich sagen, verwandt mit den Erzählungen aus dem Buch Bernsteintage, also wieder klassische Erzählungen eigentlich. Ist kein Ausflug, sondern einfach ein Ausschnitt aus dem, was ich mache. Ich schreibe ja auch genauso zum Beispiel diese satirischen Kurzgeschichten in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, die moralischen Geschichten. Das ist ja wieder was anderes. Und dann schreibe ich irgendwie Feuilletons für die Zeit. Also ich habe mehrere Methoden, an die Wirklichkeit heranzugehen als Autor und das ist eine davon. Und diese Liste, diese lange Liste, ehrlich gesagt, war immer ein Traum von mir und mein Verlag hat mich mehrmals daran gehindert. Und jetzt habe ich es aber endlich mal durchgesetzt, weil die Amerikaner, ich weiß nicht, ob die Engländer, die machen das eigentlich immer. Der Leser, der irgendwo hinten im Klappentext das sieht, entwickelt ein anderes Verhältnis dazu, als wenn er einfach hintereinander aufgereiht im Buch diese Liste sieht. Das hat fast ein bisschen was Episches und darum wollte ich das.
Es wirkt fast wie ein Künstler, der so auf sein Werk zurückblickt. Ist das so strategisch angedacht? Das hört sich jetzt gerade so an, wie das ist sozusagen noch das, was im Werk fehlt, der große Roman, der große amerikanische Roman.
Der große deutsche Roman, oder? Der große sowieso, amerikanische, ja. Der große deutsche Roman. So funktioniert es nicht. Ich wollte ja nicht diesen großen, langen, komplexen Roman schreiben, wo ich gerade merke, heute früh habe ich irgendwie eine Lesung von Peter Simonischek, von Heimito von Doderers Strudelhof-Stiege gelesen. Das ist ja unheimlich ähnlich. Das wusste ich gar nicht. Auch so eine Art von Roman, so ein plaudernder Roman, der gleichzeitig von einem Jahrhundert und von einzelnen Menschen erzählt. Das wollte ich nicht. Ich dachte eher an den Ton. Ich wollte irgendwas schreiben, was gleichzeitig wahnsinnig witzig und wahnsinnig ernst ist. Und dass das aber am Ende in mir diese 900 Seiten stecken, das habe ich nicht gewusst. Also ich bin jetzt froh, dass ich den in der Sammlung habe, habe ich gerade gesagt, aber der Plan war das nicht.
Wie geht man so ein Buch an?
Ganz einfach. Man setzt sich jeden Tag hin und schreibt jeden Tag eine Seite. Es gibt keinen anderen Plan. Also ich hatte auch, als ich anfing zu schreiben, habe ich einfach im Prinzip nur den ersten Satz gehabt. Der wirklich nur aus diesem Halbsatz bestand, der beginnt, mehr weiß ich auch nicht, vielleicht, aber nur vielleicht wäre alles anders gekommen, wenn. Das hatte ich in meinem Kopf seit Jahren und gleichzeitig hatte ich in meinem Kopf immer die Geschichte von 2 jüdischen Freunden in Deutschland. Und dann fing ich an und dann schrieb ich das und das war jetzt auch so witzig, weil ich schrieb und dann wurde es immer mehr, aber immer mit dieser einen Seite am Tag. Und dann musste ich immer wieder zum Verleger gehen und sagen, ich glaube, es wird doch noch länger dauern, ich brauche noch mehr Geld. Und er sagte, was schreibst du denn? Dann sagte ich, das kann ich dir leider nicht sagen. Und so haben wir irgendwie uns gegenseitig vertraut, insgesamt 8 Jahre lang.
Wir haben gerade ganz kurz über die Rezension gesprochen. Das Buch ist überall besprochen worden, relativ kurz nach dem Erscheinen. Was für ein Buch, das doch sehr umfangreich ist und auch, man braucht eine Weile, um reinzukommen, bis man sich an den Sound gewöhnt hat, an doch eine sehr eigene Stilistik gewöhnt hat. Es ist jetzt vor kurzem nochmal, ich glaube fast 9 Monate nach Erscheinen des Buches, sozusagen ein Nachzügler in der FAZ oder FAS erschienen. Ist es, als damals die Rezensionen erschienen sind, waren die, also hatten Sie das Gefühl, die sind sozusagen dem Werk angemessen oder war das zu früh, um überhaupt darüber schreiben
zu können? Ein Autor hat nie recht, A, beim Beurteilen dessen, was er schreibt und B, beim Beurteilen einer Kritik dessen, was er geschrieben hat. Keine Ahnung. Ich weiß einfach nur, dass ich über so ein Buch wie Infinite Jest von David Foster Wallace, darüber könnte ich nicht eine Rezension schreiben und das Buch vorher lesen innerhalb von 2 Wochen. Das ginge nicht. Ich weiß nicht, wie das funktioniert.
Ist das eigentlich ein Vorteil, wenn man in der Feuilleton-Szene gut verdrahtet ist? Ist es leichter, Rezensionen zu bekommen?
Sie meinen, wie ich?
Ja, oder ist das schwerer, weil man sozusagen persönlich Leute kennt und auch es schwierig ist, sozusagen über jemanden zu urteilen, den man kennt oder sozusagen auch sein Buch beurteilen zu müssen?
Also ich glaube, erstens kommt es darauf an, wer man ist, wer deine Freunde sind und wer deine Feinde sind, wie deine Position ist. Ich bin sicher, dass ein Autor, der irgendwie auf den Wolken sitzt und gar nichts mit der Realität zu tun hat, viel leichter es hat, einfach von dem Rezensenten so besprochen zu werden, wie sie glauben, wie sein Buch wirklich ist. Also viele Reaktionen, zum Beispiel auf diesen Roman, hatten eindeutig damit was zu tun, dass eine Menge Rezensenten zu mir wegen meiner letzten Station als öffentliche Figur, nämlich im Trauschen Quartett, irgendwie ein Verhältnis zu mir hatten, egal wie, positiv, negativ, aber das spielte mit hinein. Und das trübte natürlich ihren Blick. Ich werde das Literarische Quartett ja nicht ewig machen, das ist ja nur eine Phase. Ich bin ja kein Kritiker, ich bin ein Schriftsteller. Und es wird einem Leser in 10 Jahren völlig egal sein, ob ich im Literarischen Quartett saß oder nicht. Aber der Rezensent heute, der hat das irgendwie mitbedacht. Und vielleicht wird er auch gedacht haben, ja, erfüllt denn dieser Autor, der im Literarischen Quartett als Kritiker auftritt, überhaupt die Kriterien, die er selbst an andere Bücher anlegt. Und dann fängt dieser Kritiker an, zu glauben, dass er weiß, wie meine Kriterien sind und legt sie auf mein Buch an. Aber er ist wahrscheinlich viel dümmer als ich und kann das gar nicht so. Und schon entsteht so ein Chaos. Also irgendwie ist es eher ein Nachteil. Denn dieses Verbundensein, also es erschien noch nie eine Rezension, weil ich zu einem Kritiker gesagt habe, kannst du das bitte schreiben? Im Gegenteil. Also es gibt Kollegen, die ich toll finde, weil sie schaffen es, ein Buch von mir nicht gut zu finden und es trotzdem so zu schreiben, dass ich merke, sie sprechen über das Buch. Mhm. Und die finde ich toll und die respektiere ich. Also die gibt es. Und die anderen, die versuchen, irgendeine Rechnung mit mir zu begleichen. Und das finde ich natürlich schwach.
Nun ist ja sozusagen die Person des Autoren auch immer der Raum, in dem sowas stattfindet. Und wäre das Ihr Ideal von einer Kritik, die sich sozusagen, die sich nur auf das Buch bezieht, also die den Autoren als Figur gar nicht mitdenkt?
Im Gegenteil. Ich glaube, dass ich, also wenn ich einen Autor entdecke, den ich noch nicht kannte, der vor 50 Jahren geschrieben hat, vor 100 Jahren geschrieben hat, dann lese ich als allererstes das Nachwort in dieser neuen, tollen Ausgabe. Das gehört immer total zueinander. Und das ist absolut, ich finde es naiv, erstens zu denken, man könne das Buch vom Autor trennen. Und zweitens, ich erhalte doch so viel mehr Bezüge zu dem, was ich lese. Und dadurch geht aber die poetische Kraft eines solchen Buchs überhaupt nicht verloren. Gar nicht. Nein. Also ich bin voll dafür und ich stehe auch dafür ein, dass ich, der ich öffentlich so und so bin, plötzlich dann als Maßstab genommen werde für das, was ich geschrieben habe als Schriftsteller.
In Biografie werden, man taucht wieder in dieses Bilder-Universum ein von Themen und Bezügen, aber es ist sehr viel, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, stilistisch sehr viel aufgeladen. Es gibt ganz viele Referenzen zur Popkultur, zu Filmen, zu Figuren, es mischen sich Figuren. Interessiert Sie sozusagen, was um Sie herum passiert literarisch? Also ist da so ein Wille zur Zeitgenossenschaft? Also guckt man, was andere machen und ist da so ein Wille, modern zu sein?
Also nicht speziell, Wille sowieso nicht. Meine Mutter hört immer noch irgendwie, die ist 85, die wollte jetzt die Leonard Cohen-Platte haben. Ich glaube, wir haben das irgendwie in unserer Familie, in den Genen, dass wir relativ dranbleiben, einfach bei allem Möglichen. Meine Mutter, wenn Sie sehen würden, wie toll die sich immer noch anzieht mit 85, ich weiß gar nicht, wo sie das Zeug immer kauft. Also ich glaube, dass das jetzt nicht, ich bin ja nicht so der klassische Deutsche, eher konzeptionell denkende und lebende Intellektuelle und Schriftsteller, obwohl ich natürlich auch irgendwo ein Intellektueller bin. Das ist kein Konzept, das ist, wie es ist. Mich interessiert das halt wirklich. Und trotzdem merke ich, dass ich jetzt auch schon langsam beginne, bestimmte Dinge nicht zu kapieren. Aber in der Regel, das, was ich beschreibe, was Sie Referenz nennen, ich würde es nie Referenz nennen, weil das klingt mir zu sehr nach Popkultur und Popkultur, Pop-Literatur und Pop-Literaturkritik. Überhaupt nicht. Das ist halt ein Teil meines Lebens. Und in Wahrheit, was ist denn Pop-Literatur? Pop-Literatur ist doch nur der deutsche Euphemismus für realistische Literatur. Also so gesehen bin ich einfach ein Realist, der aber gleichzeitig speziell jetzt in dem Roman Biografie sehr, sehr, sehr surreal teilweise von der Wirklichkeit erzählt. Und natürlich in einem total übertriebenen, krassen Humor einfach nochmal die Wirklichkeit nochmal ein bisschen so verzerrt. Aber ich will wissen, wenn ich ein Buch lese, wo es spielt, wann es spielt und am besten soll es auch in der Vergangenheitsform erzählt werden und nicht in diesem verfluchten Präsens. Seit ich diese literarische Quartett mache, ist mein Fetisch die Erzählzeit. Ich kapiere nicht, wie man etwas in der Gegenwart erzählen kann. Ich verstehe es nicht. Das ist so affektiert, so falsch, weil natürlich Gegenwart bedeutet, ist deshalb affektiert, weil es bedeutet, ich bin gerade dabei. Aber das kann doch gar nicht sein. Und dadurch ist es sozusagen eine Ästhetisierung, eine Verkünstlichung des Erzählten, was es gespreizt macht und wahrscheinlich zwar signalisiert, das ist jetzt irgendwie Literatur, aber ist es in Wahrheit nicht. Ich bin total abgekommen. Was war die Frage?
Wir haben darüber gesprochen, ob es einen Willen zur Zeitgenossenschaft oder zur Modernität gibt.
Ja, das war jetzt wirklich nicht die Antwort auf die Frage, stimmt.
Biografie ist ein sehr lustiges Buch.
Das freut mich, das finden ja nicht alle.
Gab es die Befürchtung, dass das Buch wird falsch wahrgenommen, wenn es zu lustig ist?
Keine Absicht. Das war, wie es war. Und ich habe nicht an Verkäuflichkeit, ich habe nicht an Rezeption gedacht beim Schreiben. Ich habe einfach nur daran gedacht, bitte, Schicksal, gib mir die Möglichkeit, kombiniert mit meinem Willen, den letzten Satz zu schreiben. Und als ich den letzten Satz geschrieben hatte, habe ich dann gebetet, obwohl ich nicht religiös bin, Schicksal, lass mich auch wirklich es zu Ende redigieren. Das war das Einzige. Es hat mich eigentlich immer nur beim Schreiben interessiert, etwas fertig zu kriegen. Ob man mit meinem Humor, meine Sachen witzig findet und zweitens, ob man, wenn man merkt, es ist Humor, dann sagt, das ist aber gar nicht Literatur, weil das darf man ja in Deutschland nicht, darüber habe ich überhaupt nicht nachgedacht. Und dann habe ich es aber gemerkt. Dann habe ich es gemerkt und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken. Ich wusste eins, ich kenne aus der Weltliteratur und nicht aus der deutschen Literatur. Ich kenne aus der Weltliteratur 2, 3 Bücher, wo ich wirklich immer wieder schallend lachen muss. Und das ist einmal natürlich von Jaroslav Hašek, die Abenteuer des braven Soldaten Schweig. Dann gibt es von Joseph Heller, Gut wie Gold, einen Roman über, Joseph Heller ist eigentlich bekannt als Autor von Catch 22 und der hat einen Roman geschrieben über so eine späte 60er, frühe 70er Jahre in Washington und das ist eine Kissinger-Satire. Es ist fast unmöglich. Also wenn jemand mir sagt, dass Kutucholsky witzig ist, dann verstehe ich nicht. Das ist so, als würde er mir sagen, dass ein Berliner Taxifahrer witzig ist. Das ist nicht sagen, das, was ich unter Humor verstehe. Es ist wahnsinnig schwer, nicht nur in der deutschen Literatur, sondern generell. Und wir beide werden heute nicht erfahren, herausfinden, ob mir das gelungen ist. Das werden vielleicht Leute in 30 Jahren wissen. Aber ich freue mich, wenn Sie dann ab und zu gelacht haben.
Was uns direkt zum Sexthema führt.
Das ja, Sex darf nicht lustig sein.
Auch, es gibt aber, also es gibt
ach so, eine, in der Literatur, ja, aber nicht in der
Wirklichkeit. Ja, ja, das so wollte ich gerade sagen. Es gibt nämlich, lustigerweise wird in ganz vielen, in den Rezensionen zu dem Buch wird immer von dem Thema gesprochen, dass wahnsinnig viel Sex vorkommt. Mhm. Und das stimmt irgendwie auch, aber es stimmt auch irgendwie nicht, weil es wird viel über Sex gesprochen. Es kommt auch manchmal Sex vor und dann ist er eher, ich weiß gar nicht, ob er parodistisch ist, aber es ist eine überzogene Darstellung.
Es gibt nie eine echte Sexszene, wenn man so will, oder?
Genau.
Und also wenn es Pinkelszenen wären, dann würden die sagen, bei mir pinkeln sie mal daneben, oder?
Genau, aber das meine ich gerade. Das ist sehr erstaunlich, dass immer in dem, wenn man jetzt diese Bücher, also wenn man die Rezensionen lesen würde und nicht das Buch, dann würde man denken, das ist eigentlich ein total gutes Buch für junge Männer, die mit 15 das sozusagen aus dem Bücherschrank ihrer Eltern holen können, weil sie wahnsinnig viele pikante Stellen finden, aber die gibt es eigentlich gar nicht so viele. Das erinnert natürlich, oder mich hat das natürlich an Woody Allen erinnert, wo man denkt, ist das Reden über Sex eigentlich wichtiger als Sex selbst?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch gar keine Ahnung. Also ich meine, die Grundidee des Buchs ist einfach, dass eine der Hauptfiguren, das fängt ja, eigentlich ist die Verwicklung des Buchs, ist ja eine sexuelle. Mir hätte ja was anderes einfallen können. Und zwar, eine der beiden Figuren, ein Schriftsteller, ein Jüdischer, der in Deutschland lebt, wird dabei erwischt, wie er in der Sauna sich eine blonde, hübsche, tolle deutsche Frau anguckt und sich dabei anfängt, einen runterzuholen. Er fasst sich, glaube ich, sogar nur an. Ja? Und dann beginnt das Drama, er wird erwischt und es geht darum, kriegt er einen Prozess oder nicht. Und am Ende wird er erpresst von einem jungen deutschen Schriftsteller, der in dieser Sauna irgendwie arbeitet und Videoaufnahmen davon hat. Ein bisschen als Trump-haft fällt mir gerade auf. Und so richtig, wie heißt das, das Kompromat. Es gibt echtes Kompromat. Und er versucht, dieser Sache zu entkommen. Und natürlich, wenn man das anfängt, dann bleibt das so, als Leitmotiv bleibt ja dieses, offenbar muss dieser Typ in dem Buch, der muss sich ja immer wieder irgendwo mal anfassen. Und sein bester Freund wiederum hat irgendwie sehr schnell dieses Attribut bekommen, dass er sich nur einen runterholen kann, wenn er sich auf den Bauch legt. Und sonst, er weiß gar nicht, wie es geht. Und warum aber macht er das? Ja, weil seine Eltern, warum macht er das? Weil er immer als Paranoiker denkt, er würde von Kameras beobachtet werden. Aber irgendwann stellt sich heraus, dass er von seinen Eltern, die nicht auf ihn aufgepasst haben, wirklich mit Kameras beobachtet wurde, während sie gearbeitet haben und sich darum beim Onanieren auf den Bauch gelegt hat. So, und das sind diese beiden. Damit fängt es an. Ja, ich kann das doch nicht einfach dann nach 20 Seiten vergessen. Ich glaube, so kam das da rein. Und dann hat es natürlich beim Schreiben einfach Spaß gemacht. Das fand ich einfach witzig. Welche tiefere Bedeutung das haben kann, also gerade diese FAS-Rezension von Stefan Zweifel, der hat Bedeutungen gefunden, aber auf eine kluge Art, nicht auf so eine Pseudo-Art, die mir selbst beim Schreiben zum Glück nicht bewusst waren. Denn man darf sich eben wirklich niemals etwas vornehmen. Mhm. Ich habe es geschrieben, weil ich es halt witzig fand. Und natürlich habe ich einen besten Freund, über den ich jetzt weiter nichts sagen will, aber es ist nicht alles ausgedacht.
Die Männerfreundschaft spielt die zentrale Rolle in diesem Buch.
Ja.
Wenn man das liest, das ist fast beneidenswert. Das hat so eine, manchmal so eine Grobheit zwischen den beiden, aber auch so eine zarte Seite. Schließen Sie selbst Freundschaften, also gerade, Sie haben die Frage gerade beantwortet, also mit Ihrem besten Freund. Ist es für Sie leicht, Freundschaften zu schließen?
Ich glaube schon, aber gleichzeitig nicht so oft, aber dafür praktisch immer wieder fürs Leben. Also wenn, dann richtig. Ich habe nicht so viele Bekannte. Also es gibt viele Leute, die sagen, zum bekannten Freunde, da habe ich ganz wenige. Mhm. Aber natürlich, wenn ich irgendwie zu jemandem eine Verbindung spüre, dass man merkt, man kommt übertragenen oder sogar nicht übertragenen Sinne aus demselben Dorf, dann lasse ich so jemanden, wenn er es gut findet, auch nicht mehr los. Und das geht dann relativ schnell. Und das geht vor allem, was ich wirklich toll finde, das ist ein großes Glück. Die meisten Leute, glaube ich, haben ja eigentlich ihre Freundschaften geschlossen, spätestens in ihren, sagen, 20er Jahren. Mhm. In der Regel. Und mir glückt es bis heute.
Mhm. Kann man als Autor eigentlich mit anderen Autoren befreundet sein?
Früher ja. Ich war sehr gut mit Jakob Arjouni befreundet. Ich war eine Weile irgendwie mit Reinhold Götz befreundet. Ich war, glaube ich, so ein bisschen irgendwie mit Robert Schindel so nicht richtig befreundet, aber irgendwie schon so, es gab so eine Nähe. Mich hat dann, ich weiß nicht, wie es für diese anderen ist, mich hat dann irgendwann, und deshalb funktioniert es halt nicht, mich hat dann irgendwann dieses über den Betrieb reden, verbunden sein, das ist das, was mich stört. Nicht so sehr, was, glaube ich, viele andere haben, Konkurrenz. Mhm. Also wenn jemand gut ist, dann freue ich mich wahnsinnig, dass er gut ist. Also ich fand zum Beispiel Jakob Arjuni einfach teilweise, nicht teilweise, einige seiner Bücher einfach ganz, ganz großartig. Mit jemandem wie Reinhard Götz war ich befreundet, obwohl ich für ihn Außenirdischer war und er für mich ein merkwürdiger Fall war. Aber ich habe halt gesehen, er schreibt das schönste Deutsch, das man schreiben kann. Leider versteht man meistens nicht, was er sagt. Damit kommt man aber in Deutschland bis zum Büchnerpreis und das soll so sein. Und ansonsten war er sehr offen und neugierig, aber irgendwann hat bei uns, speziell bei Reinhard und mir, haben dann doch seine Konkurrenzsachen angefangen, Probleme zu machen. Ansonsten habe ich aufgehört, ich weiß nicht, vor 100 Jahren auf die Frankfurter Buchmesse zum Beispiel zu fahren. Ich will nichts mehr damit zu tun haben. Ich verstehe geradezu nicht, wie man überhaupt als Schriftsteller glaubt, ein Schriftsteller zu sein, wenn man weiter immer zu den Branchenereignissen geht und mit der Branche abhängt. Funktioniert nicht. Geht einfach nicht. Vielleicht ist es gut für Chirurgen und für Physiker, aber für Schriftsteller geht das nicht. Weil, dann sind wir bei dem, was Sie vorhin gefragt haben. Je mehr Sie Leute kennen, desto mehr Rücksichten müssen Sie nehmen. Hm. Und die große Kunst ist es ja irgendwie, auch wenn man älter wird, immer noch trotzdem nicht rücksichtsvoll zu sein. Irgendwie respektvoll, aber leider erwischt es manchmal wirklich den einen oder anderen, über den man schreibt. Ich will es nicht moralisch bewerten, es ist halt manchmal echt blöd und unangenehm, aber man kann nicht ein guter Schriftsteller und vielleicht auch nicht ein guter Journalist sein, wenn man im Prinzip drüber nachdenkt, wie würden die anderen drüber denken. Ich habe jetzt etwas entdeckt, was ich im Nachhinein, was mich sehr, sehr, sehr gerührt hat. Ich bin seit 2001 bei der, schreibe ich eine Kolumne in der FAS. Das heißt, im Feuilleton. Das heißt, der Mann, der immer mir am Ende das Geld bezahlt hat, war Frank Schirmacher, den ich schon viel länger kannte. Und ich habe schon mehrere Jahre, nachdem ich dort diese Kolumne schrieb, eine Kolumne geschrieben in diesem Jubiläumsheft von Tempo, wo ich auch ihn in 2-3 Sätzen ziemlich hart, nicht beleidigend, aber hart kritisiert habe. Wenn man sich heute vorstellt, dass irgendwie jemand von der Süddeutschen Zeitung irgendwo 3 Sätze über Kurt Kister schreibt, ich meine, würde der da noch arbeiten? Mhm. Also, das ist die große Kunst, dass man trotzdem immer noch das aushält. Einerseits, wenn es um einen selbst geht, ich war eigentlich auch nie beleidigt. Und über mich hat man eine Menge komischer Sachen geschrieben. Aber auch eben, sich das zu erhalten, dass man diese Angst nicht hat, was werden die denn denken? Mhm. Das war jetzt ein journalistisches Beispiel. Es geht genauso, aber es geht um die eigene Familie. Ja? Also, was kann ich schreiben aus meinem Leben? Oder inspiriert von meinem Leben? Ohne dass dann der Onkel, die Mutter, die Schwester mit mir brechen. Und da habe ich auch Glück. Ja? Ich glaube, das ist die große Herausforderung, weil die Frage war nach den Freundschaften zwischen Schriftstellern, glaube ich, aber das spielt, oder überhaupt nach der Fähigkeit zu Freundschaften, das muss man aushalten können.
Ich habe gestern ist eine Pressekonferenz von Donald Trump übertragen worden und da habe parallel das Buch gelesen und dachte, da ist eigentlich sozusagen das, was man immer als Postmoderne gesehen hat, so wahr geworden, dass es so eine Kanon von Stimmen gibt, die eigentlich gar nicht mehr miteinander, die nicht mehr miteinander reden, sondern die so Einzelperspektiven sind. In dem Buch sieht man auch ganz viele verschiedene Haltungen, auch Leute, die sich nicht verstehen und trotzdem hat man das Gefühl, es gibt sowas wie eine gemeinsame Vergangenheit, es gibt sowas wie Geschichte, also Dinge, die einem passiert sind, die der Familie passiert sind. Es gibt sowas wie Bande, es gibt so eine Art sozialen Kit, der es zumindest noch möglich macht, dass miteinander gesprochen wird und dass sich Leute eben auch aushalten, worüber wir gerade gesprochen haben, dass jemand anderer Meinung ist. Haben Sie das Gefühl, das ist gerade eine Zeit, in der sozusagen wir alle nur noch in der Gegenwart leben und diese Geschichtsvergessenheit dazu führt, dass wir eben nicht mehr auf solche Themen wie Herkunft, Familie, Geschichte uns beziehen können?
Das ist, ich weiß nicht, wie es in Amerika ist. Ich weiß nicht, wie es in Frankreich ist. Ich weiß, wie es in Deutschland ist. Und sicherlich hat schon vor 30 Jahren, bevor es das Internet gab, niemand in der deutschen Familie gewusst, was eigentlich die Geschichte seiner Familie ist. Deshalb kann ich das jetzt nicht als so ein hypermodernes Phänomen erklären. Das war natürlich immer wieder, sagen, mein Thema war immer wieder, wir sind die wir sind wegen dem, was die Generationen, von denen wir abstammen, vor uns erlebt und gemacht haben und erfahren haben. Und dass in Deutschland das nicht so eine große Rolle spielt, beziehungsweise verschwiegen wird, hat erstens natürlich, wie jeder weiß, den Grund darin, dass die meisten sehr gerne einfach über 12 Jahre der deutschen Geschichte, in der sie auch irgendeine Rolle gespielt haben oder irgendwas erlebt haben, einfach ein Tuch des Schweigens breiten möchten. Verständlich. Aber das gab es auch schon vorher in Deutschland. Die Deutschen generell, das ist meine Erklärung, als ein Volk von Untertanen, von Bauern und Soldaten, von einzelnen Rädchen in dieser großen Maschine Kaiserreich und später dann irgendwie Nazireich, die hatten ja gar keinen Anspruch auf eine individuelle Geschichte. Und diese Form von Geschichtsvergessenheit, die gibt es auf jeden Fall in Deutschland. Ob heute in der Hypermoderne das auch noch extra verstärkt wird, wahrscheinlich haben Sie recht, weil man kann ja noch mehr ertrinken in der Gegenwart. Mhm. So gesehen stimmt das. Das überzeugt mich, ja. Ja. Also das ist keine gute Zeit für Deutsche, die Hypermoderne.
Wir haben gerade schon kurz über den Titel Biografie gesprochen. Man kann den Titel natürlich auch anders sehen, nämlich als sozusagen ironischen Kommentar zu einem Buch, das fiktionaler wirkt, das weiter weg vom eigenen Leben erzählt wirkt als frühere Bücher vielleicht, das aber Biografie heißt und natürlich auch nach all den Erfahrungen des Autoren Maxim Biller mit einem Buch, das nicht mehr verkauft werden darf. Ich dachte, ist es vielleicht so, dass es so einen Schwung von Lebensbeichten gibt, also Stuckrad-Barre, Thomas Melle, die alle so eine Art Memoir geschrieben haben, dass Sie als Autor keine Lust mehr haben, solche Dinge zu schreiben, sondern eher weiter weg davon gehen und eher sozusagen ins Fiktionale wechseln?
Ich habe mein Memoir, ohne zu wissen, dass ich in meinem ein Memoir schreiben würde, geschrieben. Das heißt, der gebrauchte Jude. Und das war auch auf eine sehr romanhafte Art, habe ich von der Wirklichkeit erzählt, wo natürlich klar war, vieles stimmt und vieles ist erfunden. Das war mein Memoir. Mhm. Und wie vorhin schon gesagt, es ist kein Konzept. Das habe ich gemacht und nun hatte offenbar irgendwas in mir wieder mehr Lust nach Abwechslung, jetzt wieder auf etwas so krass Fiktives, das aber so tut, als wäre es krass realistisch und dennoch auch noch surreal ist. Damals gab es diese Bücher, die Sie erwähnt haben, ja, als ich geschrieben habe, noch gar nicht. Ich habe angefangen 2007. Ich will Abwechslung. Aber ich reagiere nicht auf das, was die anderen machen. Im Übrigen lese ich ja auch deutsche Literatur irgendwie, ich lese sie immer wieder an, aber in der Regel lese ich sie sehr, sehr selten, weil mich damit nicht so wahnsinnig viel verbindet.
Als 2015 oder vielleicht schon vorher die Anfrage für das Literarische Quartett kam, haben Sie gezögert, weil Sie dachten, das Fernsehen, also auch als bekannter und etablierter Autor, das Fernsehen jemanden noch mal bekannter macht und man unter Umständen nicht als in erster Linie als Schriftsteller wahrgenommen wird, sondern als jemand, der im Fernsehen Bücher kritisiert?
Also ich wusste, dass es in Deutschland genau diese Gefahr gibt. Das war mir aber egal. Ich habe im Gegenteil, als die mich anriefen, habe ich gesagt, auf diesen Anruf habe ich 20 Jahre gewartet. Weil ich einfach immer das geguckt habe mit Reich-Ranitzky und immer fand ich, das würde mir auch liegen. Und ich habe mich einfach nur wahnsinnig gefreut. Mhm. Dann haben wir eine Pilotsendung gemacht im April 2015. Und dann haben die gesagt, ja super, dann machen wir das doch jetzt ab Herbst 2015. Und dann habe ich ein paar Wochen nachgedacht, will ich wirklich sagen, nicht das, was Sie sagen, riskieren, sondern, also das will ich riskieren, dass man mich mehr als Kritiker denn als Autor sieht, sondern will ich mir so viel Arbeit machen, dann ist es ja wahnsinnig viel Arbeit. Und wenn es dann vorbei ist, dann werde ich sehr froh sein, dass ich irgend so was sehr Merkwürdiges getan und erlebt habe. Und die Auswirkungen werde ich, glaube ich, erst viel später spüren davon.
Mhm. Verändert das das Verhältnis zu anderen, gerade so Schriftstellerkollegen? Also ist man beliebter in der Hoffnung, sozusagen besprochen zu werden? Also ich weiß gar nicht, ist es noch so einflussreich, also kann das noch ein Buch
bekannt machen? Also ich kenne die nicht. Also ich kenne nicht die Autoren, über die ich schon mal was sagen musste. Bis irgendwie auf eine Ausnahme oder zwei Ausnahmen. Und, oh Gott, jetzt habe ich den zweiten Teil der Frage vergessen.
Wird man beliebter dadurch, wenn in so einer Rolle steckt?
Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich kann anders darauf antworten. Ich weiß, wie sehr alle Reich-Ranitzky gehasst haben. Alle. Sie haben ihn alle gehasst. Reich-Ranitzky haben am Ende einfach nur 50-jährige Frauen geliebt. die Schriftsteller haben Angst vor ihm und hatten Angst vor ihm. Und die Kritiker waren alle der Meinung, dass eigentlich sie dort sitzen müssten und nicht er. Und dass er einfach nur das alles viel zu plakativ macht und sie sein hochdifferenziert. Mhm. Es funktioniert ein bisschen so, ich kann das in einem ganz anderen Beispiel erzählen. Ich war 1993, war ich Juror in Klagenfurt. Mhm. Da haben die, so ähnlich wie bei Enteragenkarte, da haben sie echt nicht gewusst, wen sie sich eingeladen haben. Und ich bin dann hingefahren, habe beschlossen, ich werde nur die Kritiker kritisieren und nicht die Autoren. Weil ich dieses öffentliche Tribunal gefällt mir nicht. Das gefällt mir einfach nicht. Also so eine Art DSDS im Prinzip für Literatur. Das ist nicht gut, dafür sind diese Schriftsteller in der Regel seelisch einfach nicht ausgestattet. Das können die nicht. Und die Kritiker, die sonst einfach Nullen sind, in dem Sinne, als dass sie in ihren Zeitungen, wo sie arbeiten, immer die unwichtigsten, aber die unwichtigsten Redakteure von allen sind, können für eine Woche Götter spielen. Das heißt, den Göttern sollte man sowieso einfach mal ab und zu eine Ohrfeige geben. Das andere aber ist, dass diese Götter, weil sie in Gremien und Juries sitzen, prägen unheimlich stark das Bild der Literatur, weil dann doch viele Autoren nicht stark genug sind, einfach zu sagen, ich gehe meinen eigenen Weg und ich kümmere mich nun nicht darum, ob ich jetzt irgendwelche Stipendien bekomme, Preise bekomme und so weiter. Ich habe, glaube ich, 2, 3 Preise bekommen und 2 davon nur für Erzählungen, die ich anonym eingeschickt habe. Ja? So. Ich bin also in der Jury und habe mir vorgenommen, nur die Kritiker zu kritisieren. Am zweiten Tag kommen 2 Autoren hintereinander zu mir und sagen mir, bitte lob mich nicht, sonst kriege ich keinen Preis. Also das ist meine Erfahrung damit, welche Rolle man, wie sympathisch, wie beliebt man wird, dadurch, wenn man Kritiker ist. Und je nachdem, was man macht, entwickelt es sich dann. Christine Westermann wird natürlich geliebt von Autorinnen, die das schreiben, was sie mag. Weil wenn sie etwas sagt, was gut ist, dann verkauft sie sofort ein paar zigtausend.
Die Rollen waren ja einigermaßen klar verteilt. Sind Sie zufrieden mit der Art, wie Sie dort gesehen worden sind?
Ich hätte sicherlich in dem altliterarischen Quartett mich anders gefühlt als in diesem. Und ich kann sagen, ich hätte in beiden irgendwas zu kritisieren gehabt. Also es ist immer irgendwie anders, als man will. Aber am Ende würde ich sagen, es hat am Ende wirklich funktioniert. Und übrigens, dieses literarische Quartett, das ist die Second Generation, die ist ja von den Einschaltquoten her ja viel erfolgreicher als das alte. Obwohl heute eigentlich Fernsehen nicht mehr so ganz geguckt wird. Das heißt, im literarischen Quartett, in der neuen Auflage, wenn die Sendung normal um 11 Uhr kommt, dann sind in der Regel 900.000 bis 1 Million Zuschauer am Apparat. Beim legendären literarischen Quartett waren es 500.000-600.000. Das heißt, irgendwas funktioniert da. Gleichzeitig aber ist es noch nicht so weit gewesen jetzt, dass so krass die Bücher verkauft werden, die dort vorkommen. Beim alten literarischen Quartett gab es schon 4 Wochen vorher in jeder Buchhandlung einen Tisch mit Büchern, die im literarischen Quartett vorkommen. Also so weit ist das hier noch nicht. Mhm. Das ist noch ein bisschen anders. Womit das zusammenhängt, weiß ich nicht.
Gibt es eine Arbeit an der öffentlichen Figur Maxim Biller? Also sozusagen eine, es gibt ja immer so ikonische Künstlerfiguren, also vielleicht gar nicht, doch in der Literatur gibt es es auch, aber gerade in der bildenden Kunst gibt es natürlich viel durch Fotos, durch eine bestimmte Art von Auftreten, durch die Art zu sprechen. Arbeiten Sie da dran, an dem öffentlichen Auftritt und das Bild sozusagen einigermaßen strategisch
überhaupt
zu prägen?
Überhaupt nicht. Ich versuche nur einigermaßen anständig irgendwie angezogen zu sein, aber sonst nein, überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob andere das tun. Ich weiß, dass irgendwie David Bowie irgendwie einmal im Jahr früher komplett anders aussah. Also wenn Sie sowas meinen, nein, nein, wirklich nicht. Ich glaube, für Musiker spielt das irgendwie eine viel größere Rolle. Wenn ich jetzt nachdenke über andere Autoren, ich glaube, dass der arme Reinhard, aber er hat es einfach echt gemacht. Aber diese Sache mit der Stirn, das hat er auch nicht gemacht, um ein Image zu haben. Ich glaube, der hat wirklich dran geglaubt, dass er dadurch irgendwas aussagt. So. Das ist kein, ich glaube nicht, dass es so Image-Dinger gibt. Ich glaube, dass sogar die uns besonders berechnend vorkommen, in Wahrheit so sind, nämlich auch sonst berechnend.
Ist es Ihnen wichtig, berühmt zu sein?
Erstens glaube ich nicht, dass ich, also ich glaube das nicht, wiederhole gar nicht das Wort. Zweitens ist auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel das Literarische Quartett nicht ewig machen kann, ist, ich will wieder in mein Leben zurück. Nein, sehr unangenehm, sehr, sehr unangenehm. Sehr unangenehm. Das ist ja nur verwirrend und ablenkend und ständig. Es ist schon so, dass heute viel mehr Leute irgendwie mir etwas schreiben, die mir früher nichts geschrieben hätten. Das will ich nicht. Ich will einfach selbst jemanden schreiben, wenn ich gerade Lust habe.
Ja, aber es hat ja vielleicht ganz viele praktische Vorteile, dass man manchmal eingeladen wird oder dass man Mädchen kennenlernt, dass man mal ein Getränk ausgegeben bekommt oder solche Geschichten.
Also es ist sicherlich ein Vorteil in teuren Restaurants, aber in die gehe ich ja praktisch nicht. Und das ist der einzige Vorteil. Aber ansonsten ist es nichts, was mich interessiert. Es ist auch tatsächlich in Deutschland nicht leicht, gleichzeitig Kritiker und Schriftsteller zu sein.
Man hat immer das Gefühl, Sie hätten nie was anderes sein können als Schriftsteller. Stimmt das eigentlich? Oder gab es mal einen Moment im Leben, sozusagen am Anfang der Karriere, wo das hätte auch in eine ganz andere Richtung gehen können?
Das ist keine Karriere. Das ist seit ich 16, 17 war, immer davon geträumt, dass es ein Buch gibt, das ich geschrieben habe. Aber ich hätte mir nie vorstellen können, es war auch nicht mein Wunsch, ein Schriftsteller zu sein. Und habe trotzdem ab und zu, wenn ich mich wirklich besonders gelangweilt habe, und ich hatte das große Glück, dass es kein Internet gab, und ich habe mich oft wahnsinnig gelangweilt, habe ich dann irgendwas geschrieben, weil ich echt sonst nicht mehr wusste, was ich noch tun soll. Und es passierte einfach. Und ich hatte mir das niemals vorgenommen. Und ich schrieb hier eine Geschichte, dort eine Geschichte, dann habe ich studiert, dann habe ich während des Studiums beschlossen, auf die Journalistenschule zu gehen, weil auch alle anderen irgendwie auf so einer geilen Schule waren, nämlich auf die Journalistenschule gegangen. Dann habe ich immer, wenn ich mich dort geärgert habe, über diese Nullen, die heute alle inzwischen irgendwie beim Spiegel Ressortleiter sind, neben mir dann streberhaft mit dem Dozenten geredet haben, dann habe ich dann irgendwie zu Hause Short Stories geschrieben. Dann kam die Zeitschrift Tempo, die damals für Leute, die etwas was Eigenes machen wollten, sehr gut war. Und plötzlich hörte ich von jemandem, willst du nicht was für uns schreiben? Für ein Literaturfestival. Die dachten, ich schreibe ihnen journalistischen Text, ich habe ihnen Erzählungen mitgebracht. Dann sagte der Organisator, der Hubert Winkels, den Sie ja wahrscheinlich noch kennen, der sagte dann zum damaligen Lektor bei Gigmundwitsch, der hat eine Erzählung geschrieben, dieser Typ, vielleicht fragen wir nach mehr. Dann hat der mich gefragt, hast du mehr? Habe ich gesagt, ja, da habe ich ihm irgendwie 20 Erzählungen geschickt. Dann hat er mich angerufen und gesagt, wir machen ein Buch. Das war kein Plan. Das passiert. Ich hätte die nicht irgendwo hingeschickt. Vielleicht hätte ich die 10 Jahre später irgendwo hingeschickt. Und deshalb würde ich auch nie das Wort Karriere verwenden. Ich kann es nicht genau beschreiben. Ich weiß nur eins, der Moment, in dem ich plötzlich Schriftsteller geworden war, ist wahrscheinlich einer der dunkelsten Momente meines Lebens. Weil es ist echt nicht schön, Schriftsteller zu sein.
Weil?
Weil sie plötzlich sich viel besser fühlen außerhalb der Welt, als innerhalb der Welt, in der die anderen leben. Und da will ich aber gar nicht sein. Ich bin inzwischen lieber zu Hause als unter Leuten. Und früher war ich nur unter Leuten. Das ist nicht mein Ding. Und das ist passiert und da komme ich vermutlich nicht mehr raus. Aber schön ist es nicht. Also wenn Sie so wollen, habe ich eigentlich irgendwie nicht mein Berufsziel verfehlt, sondern mein Traumberuf habe ich, glaube ich, verfehlt.
Aber das hört sich an, als könnte man kein glückliches Leben führen, in dem, also man müsste sozusagen eine Entscheidung treffen zwischen einem glücklichen Leben und einem sozusagen dem Werk.
Also, Sie meinen jetzt, wenn wir über Schriftsteller reden? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, dass Schriftsteller sich automatisch immer mehr zurückziehen. Und es gibt sicherlich welche, die sich nicht zurückgezogen haben, aber alles in allem jeder ist natürlich auch irgendwie anders sozusagen gebaut, aber auch die dann immer noch unter Leute gehen, ich gehe auch immer noch unter Leute, ich bin jetzt nicht komplett vereinsamt, so ist es nicht, auch die haben sich dann immer mehr in sich verschlossen. Worum geht es denn da? Es geht um diese unendliche Konzentration. Sie müssen ja aus nichts müssen Sie alles machen, wenn Sie es wirklich ansehen. Das ist so eine Kraftanstrengung. Das ist ja nicht so, ich meine es jetzt nicht irgendwie so inhaltlich. Ich meine es rein handwerklich. Um mich so krass zu konzentrieren, muss ich mich schon abends krass konzentrieren, nicht am nächsten Tag irgendwie. Das ist ja jeder Morgen ist eine Prüfung. Also ein Fußballspieler wird auch vor dem Finale abends wahrscheinlich irgendwie nicht mehr noch unter Leute gehen. Also vielleicht nur diese Typen, die früher immer so geraucht haben und so über den über den Zaun in Malente geklettert sind, nur die haben aber echt sehr langsam gespielt. Sehr, sehr langsam. Und wer will jeden Morgen ein WM-Finale spielen? Und das ist aber eigentlich, das ist das Schreiben. Und das deformiert total.
Vielen Dank für den Besuch.
Das war jetzt kein nettes Ende.
Doch, aber das war ein tolles Ende. Okay. Das ist kein Happy End unbedingt, aber ein schönes Ende.
Okay. Ich danke Ihnen.
Dankeschön.
Das war Maxim Biller im Gespräch mit Bastian Astong von Hyperbol. Diese Sendung gibt es jeden Sonntag ab 16 Uhr hier bei Detektor FM im Wortstream und als Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Also bei iTunes, Podcast Addict oder dem Podcast-Programm Ihrer Wahl. Wir freuen uns über Bewertungen bei iTunes, übers Weitersagen und natürlich über jedes Abo. Man kann den Podcast übrigens auch bei den Musikstreaming-Diensten Deezer und Spotify abonnieren. Dafür einfach nach Suche und Ordnung oder nach Detektor FM suchen. Das war's dann auch für diese Ausgabe. Die nächste Episode, die erscheint dann im März, um ganz genau zu sein, am 5. März. Zu Gast wird dann Ronja von Rönne sein. Ein auch sehr hörenswertes Gespräch, so viel sei schon mal jetzt verraten.
Wenn Sie uns unterstützen wollen, schauen Sie doch mal auf detektor.fm/danke oder direkt auf unserer Website bei Unterstützen. Dort haben wir alle Möglichkeiten zusammengestellt.